ZIP-FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
ZIP-FM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIP-FM, heute aus Hannover. Am Mikrofon
Friederike Meier
und Andreas Müller mit folgenden Themen.
Es ist etwas im Rollen. Warnstreik der Metallarbeiterinnen in Österreich.
Zu Fukushima. Zum Thema Radioaktivität und Grenzwerte haben wir ein Interview mit einem Arzt von IPPNW, der Ärzte gegen den Atomkrieg und für soziale Verantwortung.
Der israelische Soldat Gilad Shalit, der seit 5 Jahren von der Hamas gefangen gehalten wird, soll bald freikommen. Zu einem hohen Preis.
Und Baikonur, ein Film rund um den Weltraumbahnhof. Ein Interview mit dem Regisseur Veit Helmer.
Die Metallarbeiterinnen in Österreich fordern eine Lohnerhöhung von 5,5%. Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, wird erstmals seit 25 Jahren gestreikt. In Dutzenden Betrieben stehen die Bänder still. Rund die Hälfte der 165.000 Metallarbeiterinnen beteiligen sich an den Aktionen. Sollte die Unternehmerseite zu keinem Zugeständnis bereit sein, geht der Streik nächste Woche in einen unbefristeten Streik über. Radio Helsinki Graz sprach mit Peter Scherz. Er ist Betriebsrat und Mitglied des Streikkomitees bei Magna Steyr, dem größten Industriebetrieb in Graz.
Peter Scherz ist Betriebsrat bei Magna und wir sind jetzt gerade bei Radio Helsinki und berichten über den Warnstreik und die Betriebsversammlungen, die heute in Österreich stattgefunden haben. Und die Frage an dich wäre mal, wie hat denn das heute bei Magna ausgeschaut? Also da gab es Betriebsversammlungen, soweit ich gelesen habe, Warnstreik. Wie war denn das heute bei euch?
Ja, es hat heute bei Magna im Zuge der Kollektivvertragsverhandlungen der Metallindustrie ist zu keiner Einigung gekommen, aber gibt es ja einige Berichte, es sind nicht den Medien eh bekannt. Aufgrund dieser Situation gibt es einen Beschluss des Verhandlungskomitees, Warnstreiks bzw. Kampfmaßnahmen durchzuführen. Und hat man heute begonnen in ganz Österreich in ausgewählten Betrieben. Einer davon war Magna Steyr in Graz.
Und das heißt, wie war da so die Stimmung heute bei euch?
Die Stimmung, also, muss ich dazu sagen, war überraschend sehr, sehr gut. Und es war eigentlich eine Streiksituation, die es ja seit 30 Jahren nicht mehr gegeben hat. Was ein komplettes Neuland für diese Belegschaft. Und ich muss sagen, Hut ab, die Leute sind zu großen, also überwiegenden Teil zur Versammlung gekommen, haben dann die Stunde Warnstreik eingehalten. Und sie haben also alle Beschlüsse, alle Geschichten, die gefallen sind im Zuge der, die heute beschlossen worden sind, dass wir eben für unsere gerechten Löhne kämpfen werden, einstimmig gefasst. Und das war eine super Stimmung, muss ich sagen. Also eine tolle Geschichte.
Super. Wie geht es bei euch, also bei Magna konkret weiter? Also heute, also morgen ist bei euch auch noch was geplant, oder?
Ja, es geht weiter. Es geht so lange weiter, bis es zu einem akzeptablen Lohnabschluss kommen wird in der Kollektivvertragsrunde 2011. Das heißt, morgen in der Früh ist ein befristeter Warnstreik für die gesamte Schicht, also erste und zweite Schicht, von 5 Uhr in der Früh bis 24 Uhr vorgesehen. Und dann ist am Wochenende Pause, über Nachdenkphase für die Gegenseite. Sie haben dann die Chance, bis Montag einen Vorschlag oder ein Verhandlungsangebot zu unterbreiten. Ansonsten geht der Streikbeschluss ab Montag in einen unbefristeten über und wird so lange gestreikt, bis zu einem vernünftigen Abschluss kommt.
Das klingt ja wirklich, also gerade wenn man die Situation in Österreich sich mal anschaut, sehr überraschend auch, oder? Also du hast ja schon gesagt, die letzten 30 Jahre. Ja,
richtig. Aber ich hoffe als fortschrittlicher Gewerkschafter, dass das auch ein Signal an die sozialdemokratische Mehrheitsfraktion ist, die scheinbar heuer doch gesehen hat, dass mit sozialpartnerschaftlicher Verhandlungstaktik nicht immer alles erreichbar ist. Und schon gar nicht in diesen Zeiten, wie es jetzt ausschaut, halbwegs akzeptabler Lohnabschluss. Und darum ist man zu Kampfmaßnahmen gekommen und die sind überraschend auf ein Echo gestoßen, was ich auch nicht geglaubt habe zuerst. Mhm. Aber jetzt ist was im Rollen und das ist gut. Und das ist richtig und es ist auch legitim, dass die Arbeiterschaft einmal auf dem Tisch hat.
Wie ist deine Einschätzung, also übers Wochenende? Wie glaubst du, wird die Unternehmerseite einschwenken oder werden die auf stur schalten? Wie schätzt du das ein?
Die Unternehmerseite hat ja schon reagiert. Also die Firmenleitung ist schon mit gewissen Repressalien, Druck und Einschüchterungsmaßnahmen seitens der Vorgesetzten heute gekommen. Es war zu erwarten. Wenn es dann ernst wird, schaut es ja doch ein bisschen anders aus. Mhm. Aber gerade das ist das, was mir so positiv stimmt, so optimistisch, dass die zweite Schicht, die jetzt erst Nachmittag gekommen ist, auch fast geschlossen bei der Versammlung war. Mhm. Da hat es sicher nur wenige Ausnahmen gegeben und trotz dieser Repressalien, mit Arbeitsplatzdrohung und so weiter, die gibt es natürlich. Sie ist in einer Streik-, eine Kampf-Auseinandersetzung. Naja, die fordert natürlich auch beide Seiten heraus, ist keine Frage. Und da die Unternehmer kommen dann schon mit die üblichen Untergriffe. Ne? Und das hat man natürlich gespürt. Jetzt kommt es darauf an, dass wir ein Streikkomitee die Stimmung aufrecht halten und den Kampf mal durchziehen. Ja. Das ist, glaube ich, wichtig.
Du bist ja im Streikkomitee, soweit ich das gelesen
habe. Ja, ich bin auch im Streikkomitee und es wird wichtig sein, dass wir die Leute die Angst nehmen und dass wir diesen Elan, der drin ist, dass wir den aufrechthalten können.
Okay.
Weil dann wird da was Gutes rauskommen.
Vielen Dank für das kurze Interview.
Ja, das war Peter Scherz, GLB-Betriebsrat bei Magna in Graz und Mitglied des Streikkomitees.
Fukushima ist bei einigen schon fast wieder in Vergessenheit geraten. Die Folgen dieses bislang wohl schlimmsten Versagens der Technik bei der angeblich friedlichen Nutzung der Kernenergie fängt an, sichtbar zu werden. So wurden bei einer Untersuchung an 130 Kindern durch Ärzte in der Provinz Fukushima an 10 Kindern Veränderungen der Schilddrüse diagnostiziert. Über die Folgen der radioaktiven Belastung sprach Radio Lora München mit Dr. Reinhold Thiel, Facharzt für Allgemeinmedizin und Vorstandsmitglied bei IPPNW, der Ärzte gegen den Atomkrieg und für soziale Verantwortung.
Wir haben ja schon aus den Erfahrungen nach Tschernobyl den Beweis, dass der Anstieg der Schilddrüsenerkrankungen, vor allem der Schilddrüsenkrebserkrankungen, zu erwarten ist. Das gab es ja damals in Weißrussland auch. Dazu muss man wissen, dass Kinder normalerweise überhaupt nicht an Schilddrüsenkrebs erkranken, aber durch die Belastung mit dem radioaktiven Jod erkranken auch diese und die Zahl in Tschernobyl der erkrankten Kinder und Jugendlichen und Erwachsenen war ja sehr hoch gewesen.
Was hat denn die Erkrankung der Schilddrüse für Folgen?
Das Jod, das radioaktive Jod wird vom Körper über die Atmung aufgenommen und kommt dann in den Blutkreislauf und wirkt dann von dort oder wird von dort an die Schilddrüse geschwemmt, wird von der Schilddrüse aufgenommen wie normales, sauberes, nicht radioaktives Jod, wird dort in der Schilddrüse eingelagert und durch diese strahlende Eigenschaft, durch den radioaktiven Zerfall, zerstrahlt es das Gewebe in der Schilddrüse und löst dann entweder eine Schilddrüsenstörung, eine Schilddrüsenerkrankung aus und im schlimmsten Fall und im häufigen Fall auch einen Schilddrüsenkrebs.
Es hieß ja nach Tschernobyl, das ist alles nicht so schlimm, die Grenzwerte werden weitgehend eingehalten. Wie ist denn das mit den Grenzwerten und die Folgen nach Tschernobyl? Diejenigen, die Interesse daran haben, die Zahlen niedrig zu halten, sprechen von ein paar Dutzend Toten und andere von 100.000 Toten. Wie ist denn das einzuschätzen?
Ja gut, ich sehe das anders, das ist es bestimmt nicht alles ganz so harmlos gewesen und die harten Fakten der Erkrankungsraten von den Menschen in Weißrussland, die unter dieser Belastung gelebt haben, nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl, sprechen eigentlich für sich. Also man kann keinesfalls sagen, dass da nur wenige Erkrankungen da waren. Das ist schlichtweg und einfach gelogen und wie Sie schon sagten, es ist von wirtschaftlichen Interessen geleitet oder auch von politischen Interessen geleitet, von Menschen, die halt einfach die Atomenergie pushen wollen, aus welchem Grund auch immer, die verbreiten. behaupten solche Unwahrheiten. Fakt ist, dass sehr viele Menschen erkrankt sind und da beißt die Maus keinen Faden ab.
Wie sind jetzt die Grenzwerte einzuschätzen? Sind die niedrig genug? Und wie sieht es aus, erstens für die Grenzwerte für Lebensmittel in Japan selber, aber auch von dem, was zu uns importiert wird? Nicht nur irgendwo Sojasauce aus Japan, sondern auch zum Beispiel Pilze aus Osteuropa.
Also es gibt sehr, sehr, sehr viele Hinweise, dass die bisherigen Grenzwerte, die als gesetzlich vorgegeben sind und gültig sind, nicht mehr dem wahren Risiko entsprechen. Also die wissenschaftliche Entwicklung geht eben da weiter und es ist leider Gottes auch eine Konstante, dass die gesetzlichen Vorgaben zu den Grenzwerten immer etwa 10 Jahre den Wissenschaftserkenntnissen hinterherhinken und das ist im Moment auch so. Es gibt sehr viele Erkenntnisse, zum Beispiel bei dem Gebiet der ungeborenen Kinder oder der Geschlechterverschiebung bei den Geburten, die sehr viele Hinweise geben, dass auch kleinste Strahlung seine Wirkung hat und seine Wirkung zeigt, dass es genetische Veränderungen gibt. Es gibt die Hinweise auch bei uns in Deutschland, dass in der Nahumgebung von Kernkraftwerken die Erkrankungswahrscheinlichkeit für Kleinkinder und ungeborene Kinder an Krebs und Leukämie zu erkranken deutlich erhöht ist, und zwar signifikant an allen Standorten, wo Kernkraftwerke betrieben worden sind. Und so gibt es viele verschiedene Untersuchungen, die darauf hinweisen, aber diese Ergebnisse sind noch nicht in die Regelwerke von den gesetzlichen Grenzwerten eingeflossen. Und ich gehöre zu diesen Menschen, die davor warnen, diese Strahlung einfach auf die leichte Schulter zu nehmen. Auch kleinste Strahlung wirkt schon und wirkt gefährlich und hinterlässt seine Spuren.
Es gibt also wohl keine ungefährliche Dosis. Die Frage ist dann, ist denn irgendwie ein Betrieb, ein auch jetzt noch weiterlaufender Betrieb, bei denen ja auch radioaktive Substanzen weiter produziert werden und wenn auch in geringen Mengen freigesetzt werden, überhaupt noch zulässig?
Ich bin der Meinung, dass wir das noch viel, viel ernster nehmen sollten, auch die radioaktiven Emissionen aus dem laufenden Betrieb unserer noch bestehenden Kernkraftwerke. Gerade um die Zeit der Revision und des Brennelementewechsels wird ja der Reaktordeckel geöffnet, um die Brennelemente dort herauszuholen und auszutauschen. Und beim Öffnen des Reaktors werden sehr viele radioaktive Substanzen, radioaktive Edelgase und andere Substanzen freigesetzt, die man zwar verzweifelt versucht einzufangen und in Absorberschleifen zurückzuhalten, aber letzten Endes muss jeder wissen, ein Atomkraftwerk ist kein geschlossenes System. Irgendwann am Ende kommt es dann doch aus dem Schornstein heraus und wird in die Umgebung abgegeben, wenn auch vielleicht verdünnt, aber meiner Meinung nach auch im verdünnten Zustand immer noch wirksam. Dafür gibt es mittlerweile schon viele Hinweise.
Und was sagen Sie als Arzt jetzt zur Endlagerung?
Das kann ich mit einem Wort beantworten. Das heißt unverantwortlich. Es ist meiner Meinung nach unverantwortlich, nicht nur Strom zu produzieren, sondern auch mit der Stromproduktion radioaktiven Müll. Jeder weiß, dass dieser radioaktive Müll über nicht nur Jahrzehnte und nicht nur Jahrhunderte, sondern über Jahrtausende und Hunderttausende Jahre sicher vor der Umwelt, vor den Menschen, vor Tieren und vor Pflanzen geschützt aufbewahrt werden muss. Und auf der ganzen Welt gibt es noch kein Endlager, das diesen Kriterien entspricht. Aber jeder redet um den heißen Brei herum und meint, man könnte trotzdem weiter Strom produzieren und diesen Müll produzieren. Ich denke, wir sollten aufhören, diesen Strom zu produzieren und sollten aufhören, diesen radioaktiven Müll zu produzieren.
Das war Dr. Rainer Thiel, Facharzt für Allgemeinmedizin und Vorstandsmitglied bei IPPNW, der Ärzte gegen den Atomkrieg und für soziale Verantwortung. Mehr Informationen im Internet unter www.ippnw.de.
Insgesamt 1027 Palästinenser, darunter auch zahlreiche Schwerverbrecher, sollen in den kommenden Wochen freikommen, damit ein israelischer Soldat heimkehren kann. Gilad Shalit war 5 Jahre lang Gefangener der Hamas. Zur Situation in Israel ein Interview von Radio Lora München mit dem Soziologen und Publizisten Dr. Rainer Bernstein, der sich bis vor kurzem in Israel aufhielt.
Gilad Shalit ist ein junger israelischer Soldat, der 5 Jahre lang von der Hamas gefangen gehalten wurde. Als er gefangen genommen wurde, war er 20 Jahre alt, jetzt ist er 25. Es zeichnet sich jetzt ab, dass er bald freigelassen wird. Herr Rainer Bernstein, Sie waren vor kurzem in Israel und in den besetzten palästinensischen Gebieten. Hat sich diese Entwicklung damals schon abgezeichnet?
Nein, wir sind vor einer Woche zurückgekehrt und haben regelmäßig die Mahnwachen der Israelis vor der Residenz des Ministerpräsidenten in Jerusalem gesehen. Es war überhaupt nicht abzusehen, dass Gilad Shalit freikommen würde. Im Gegensatz zu dem, was an den Mahnwachen passierte, waren im Übrigen die kleinen Zelte derjenigen, die noch den Sozialprotest nachgegangen sind, relativ verschwunden. Es gab also einen deutlichen Abstand zwischen den Mahnwachen und denjenigen, die für eine bessere Wohnungsversorgung, für bessere Krankenversicherung und so weiter sorgten.
Also nach 5 Jahren gab es aber immer noch Mahnwachen für Gilad Shalit. Wie kam es, dass dieses Schicksal eines Einzelnen vor dem Hintergrund des blutigen Nahostkonfliktes so viele Israelis so sehr bewegt hat?
Naja, die Israelis überlassen ungern Kriegsgefangene der anderen Seite. Sie versuchen alle möglichen Tricks und Verbindungen auszuschöpfen, um die Soldaten freizubekommen. Aber klar ist natürlich, dass für eine solche Freilassung ein Preis bezahlt werden muss. Und dieser Preis war von Israelis kaum zu entrichten. Dazu waren sie nicht bereit. Jetzt haben sie einen Deal ausgehandelt mit 1027 palästinensischen Gefangenen, 27 Frauen sind darunter, die in mehreren Etappen freigelassen werden sollen. Aber wie Sie gesagt haben, Shalit ist noch nicht frei und wer sich im Nahen Osten auskennt, weiß, dass 24 Stunden eine Ewigkeit dauern können.
Ich möchte nochmal zurückkommen auf die öffentliche Wahrnehmung dieses Falles, jetzt aber von den Palästinensern. Sie waren in den palästinensischen Gebieten. Hat da dieser Fall eine genauso große Rolle gespielt wie in Israel?
Nein, überhaupt nicht. Wir waren bei den großen Demonstrationen zugunsten des Auftritts von Mahmoud Abbas bei der UN-Vollversammlung am 23. September dabei. Eine riesige Stimmung, Euphorik über diesen Auftritt und über den Versuch der Vollmitgliedschaft Palästinas bei den UN. Dort hat man sich weder um die palästinensischen Gefangenen gekümmert, noch natürlich um Gilad Shalit, sondern man war gefangen in der Stimmung, dass endlich das nationale Selbstbewusstsein auch in der internationalen Gemeinschaft eine Rolle spielen wird.
Das, was Sie jetzt da erzählen, lässt mich vermuten, dass das Motiv der Hamas sein könnte, quasi der Fatah, die jetzt gerade große Zustimmung durch die Ausrufung des palästinensischen Staates vor der UN-Vollversammlung erlangt hat, sozusagen die Butter vom Brot zu nehmen. Also ist der Ball jetzt sozusagen wieder bei der Hamas und war das die Motivation der Hamas?
Also sicherlich spielt bei Hamas eine Rolle, dass sie Fatah schwächen will. Die Rivalitäten sind noch da. Dieses sogenannte Versöhnungsabkommen vom Mai in Kairo hat bisher nicht zu Ergebnissen geführt, die greifbar und nachhaltig sind. Und natürlich ist diese Rivalität jetzt auch in diesem Fall ausgeprägt. Und interessanterweise hat ja die israelische Regierung nicht mit Mahmoud Abbas, also in Ramallah, verhandelt, sondern mit Hamas und hat damit auch ein innerisraelisches Tabu gebrochen, nämlich nicht mit einer sogenannten Terroristenvereinigung ins Gespräch zu kommen.
Genau, ist es jetzt ein Sieg oder eine Niederlage oder ein geschickter taktischer Zug des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu?
Also man wird sehen müssen, dass Netanyahu einen großen innenpolitischen Sieg davongetragen hat. Nämlich er hat einen Deal zustande gebracht, den niemand für möglich gehalten hat. Aber auf der anderen Seite sind natürlich beide Seiten, sowohl Hamas als auch Netanyahu, bemüht, jeweils der anderen Seite die Verantwortung, die Schuld zuzuschieben, sie als diejenigen, die eine Niederlage erlitten haben, hinzustellen. Es wird sich zeigen, ob diese Rechnung aufgeht. Ich glaube, dass damit der sogenannte Friedensprozess was die Freilassung von Shalit und die Palästinenser angeht, keinen Schritt vorankommt.
Vielen Dank für das Interview.
Das war Dr. Rainer Bernstein über die Freilassung des israelischen Soldaten Gilad Shalit.
In Kasachstan liegt der Weltraumbahnhof Baikonur. Dort sammeln die Dörfler den Weltraumschrott, der bei den Raketenstarts zur Erde fällt. Eines Tages findet ein junger Dorfbewohner eine französische Weltraumtouristin. Zwischen den beiden beginnt eine seltsame Liebesgeschichte. Der Regisseur Veit Helmer durfte als einer der wenigen in Baikonur drehen. Sein gleichnamiger Film kommt jetzt in die Kinos. Pi-Radio aus Berlin hat ihn gefragt, wie man auf die Idee kommt, einen Film über den Weltraumbahnhof Baikonur zu machen.
Naja, ich glaube, auf die Idee sind schon viele gekommen, aber noch keiner hat es geschafft, die Genehmigung dafür zu kriegen. Baikonur ist wahrscheinlich einer der aufregendsten Orte auf diesem Planeten. Wenn man von diesem Planeten weg will, dann muss man nach Baikonur. Vor 50 Jahren hat Juri Gagarin als erster Mensch geschafft, von Baikonur ins All zu fliegen. Und jetzt nach dem Ende des Space Shuttle Programms ist Baikonur auch der einzige Ort, wenn man zur ISS will, wo man die Möglichkeit hat, ins All zu fliegen.
Die Chinesen sind ja aber auch schon auf dem Vormarsch, oder? Die sind doch auch schon dabei,
Genau, die machen jetzt ihre eigene ISS. Also klar, im Moment haben wir zwei Mächte auf der Welt, die ins All fliegen. Das sind die Chinesen und die Russen. Die Amerikaner bleiben gerade vor. Also Baikonur war für mich seit der Kindheit ein Traum. Und seitdem es kein verbotener Ort mehr ist, seitdem die Verwaltung nicht mehr unter der Hoheit des Militärministeriums steht, sondern unter einem neu gegründeten Luft- und Raumfahrtministeriums, genannt Roskosmos, war es überhaupt erstmal denkbar, dort überhaupt anzufragen, ob Dreharbeiten möglich sind.
Mhm. Wo liegt der genau, dieser russische Weltbahn-Raumhof, und wie kommt man da hin? Also muss da ordentlich der Rubel rollen, damit man dann wirklich da auch mal aufs Gelände darf?
Man kann, das kleine Programm ist, als Tourist dorthin zu fliegen, um sich so einen Raketenstart anzugucken. Das habe ich mit meinem Autoren gemacht. Das kostet 4.000 Euro. Die Anreise ist sehr mühsam. Es gibt zwei Flüge von Moskau aus. Man fliegt dann ins Herzen von Kasachstan. Da ist wirklich nur Steppe und sonst gar nichts. Da gibt es verschiedene Gründe für. Einer der Gründe, der auch in meinem Film eine große Rolle spielt, ist, dass wenn die Rakete ins All startet, die Sojus, dass dann verschiedene Triebwerkstufen in die Steppe fallen. Mhm. Also wenn man jetzt die Raketen irgendwo in einem sehr stark besiedelten Gebiet starten lassen würde, wäre die Gefahr, dass Menschen zu Schaden kommen würden, sehr hoch. Im Fall von Kasachstan ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, weil da wohnen nicht viele Leute.
Kommen wir mal etwas näher jetzt zu Ihrem Film, den Sie da gedreht haben. Was für ein Film ist das? Ist das ein Film, der eine Geschichte erzählt, oder ist das ein dokumentarischer Film?
Ein Dokumentarfilm gibt's schon. Nee, das hat mich nicht interessiert. Ich habe eine Fabel erzählt oder erzähle eine Geschichte, die basiert zwar auf Fakten, nämlich von diesen Teilen, die dort runterfallen in die Steppe, und von einem Dorf, wo Menschen diese Teile sammeln. Zum einen, zum anderen aber auch natürlich die Welt selbst in Baikonur von Menschen, die ins All fliegen, unter anderem eine französische Weltraumtouristin. Das ist das zweite Programm, was es gibt, wenn man als Normalsterblicher nach Baikonur will. Dann kann man nämlich nicht nur für 4.000 Euro sich mal einen Raketenstart angucken, sondern wenn man 20 Millionen übrig hat, dann kann man auch seit ein paar Jahren direkt ins All fliegen, muss dann zwar auch eine Kosmonautentrainingsausbildung durchlaufen, aber die dauert nicht ganz so lang. Also in meinem Film geht es darum, diese beiden Welten zusammenzubringen, die Menschen, die in der Steppe wohnen und die Raketenteile sammeln, und diese Kosmonautin, die ins All fliegt.
Okay, jetzt gibt's ja, aber Szenen im Orbit, haben Sie die auch gedreht, oder?
Naja, also wir hatten nicht so ein hohes Budget, um jetzt mehrere Plätze für 20 Millionen zu finanzieren, aber es gibt ein Flugzeug, mit dem Wissenschaftler vorbereitet werden, bevor sie ins All fliegen. Das sind solche sogenannten Parabelflugzeuge. So ein Flugzeug wurde uns zur Verfügung gestellt vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, und wir konnten zumindest den Kameramann um eine Schauspielerin für jeweils 20 Sekunden Schwerelosigkeit simulieren lassen.
Zur Handlung des Films, ist da viel vor Ort einfach passiert, dass sie sich da haben inspirieren lassen, oder wurde da schon vorher wirklich der Plot geschrieben und die Dialoge ausgetüftelt?
Es gab ein Drehbuch und das wurde verfilmt, aber nicht alles, was wir uns so vorgestellt haben, konnte dann auch vor Ort realisiert werden. Mhm. Manchmal sind uns Sachen eingefallen, die wir noch ins Drehbuch eingebaut haben. In anderen Situationen mussten wir das Drehbuch verändern, weil es sonst gar nicht möglich gewesen wäre, die Geschichte zu realisieren.
Okay, auf alle Fälle klingt das ja alles recht spannend. Läuft der Film schon im Kino oder wann kommt
der? Der Film läuft im Kino, jetzt auch wieder in Berlin. Im Lichtblick-Kino bin ich am Wochenende zum Beispiel, mhm, und stelle den Film vor. Man kann auf der Seite vom X-Verleih auch immer die Kinospieltermine in Erfahrung bringen.
Okay, was nochmal, wenn Sie jetzt den Bezug sehen, Sie haben sich ja sicherlich auch vorher schon mal eine ganze Menge andere Weltraumfilme angeguckt, hier Apollo 13 bis 19 und wie die alle heißen, die amerikanischen. Wo würden Sie sagen, was ist der Grund, warum jetzt jemand, der vielleicht auch weltraumbegeistert ist, sich genau Ihren Film angucken soll?
Na, ist sogar noch mehr. Ich glaube nicht nur, dass Weltraumbegeisterte Gefallen an Baikonur finden, sondern Menschen, die wirklich mal für 2 Stunden was ganz anderes sehen möchten, als man sonst im Kino sieht. Also es ist eine Geschichte, die zwar auf realen Tatsachen beruht, aber doch eine sehr magische Liebesgeschichte ist.
Ah ja, also das komplette Programm.
Gut. Also wenn ich noch kurz hinzufügen darf, der Film bringt diese beiden Welten in der Form zueinander, dass die Kosmonautin in dieses Dorf fällt, mhm, wo die Schrottteile gesammelt werden und ein junger Mann sich in sie verliebt und ihr weismachen möchte oder ihr auch weismacht, weil sie sich nicht mehr an die Vergangenheit erinnern kann, dass sie seine Frau ist.
So viel zum Film Baikonur, der seit dem 1. September in den Kinos läuft.
Und auf Wiederhören aus Hannover. Am Mikrofon verabschieden sich Friederike Meyer und
Andreas Müller.